Wir gehören zur Tischlesung vom Buch Philothea Franz von Sales, Einführung in das Leben aus christlichem Glauben, das vom Franz Sales Verlag Eichstätt und Wien. Heute vom dritten Teil, das Kapitel 31 bis 36. 31. Kapitel, gute Erholungen. Geist und Körper verlangen von Zeit nach Entspannung durch irgendeine Erholung. Cassian erzählt, ein Jäger habe den heiligen Evangelisten Johannes eines Tages mit einem Rebhuhn auf dem Arm getroffen, das er streichelte und mit dem er spielte. Der Jäger konnte nicht verstehen, wie ein solcher Mann seine Zeit mit so ungewöhnlichen Dingen vertun könnte, worauf der Heilige ihn fragte, warum trägst du deinen Bogen nicht immer gespannt? Der Jäger antwortete, wäre der Bogen immer gespannt, dann hätte er nicht mehr die Kraft zurückzuschnellen, wenn man ihn braucht. Wundere dich also nicht, erwiderte der Apostel, wenn auch ich die angestrengte Aufmerksamkeit des Geistes ein wenig vermindere, um mich zu erholen, nachher kann ich mich umso frischer der Betrachtung widmen. Es ist gewiss keine gute Eigenschaft, wenn man so hart, ungeschliffen und ungesellig ist, dass man weder sich noch anderen irgendeine Erholung gönnen will. Sich ins Freie begeben, spazieren gehen, sich fröhlich und heiter unterhalten, auf der Gitarre oder einem anderen Instrument spielen, singen oder jagen, das alles sind anständige Erholungen und es bedarf nur des gesunden Menschenverstandes, um dabei vernünftig zu bleiben und jedem Ding seine Zeit, seinen Ort, sein Maß und seine Bedeutung zu lassen. Spiele, bei denen man einen Preis als Anerkennung für die Gewandtheit und Geschicklichkeit des Körpers oder Geistes gewinnt. Ball- und Laufspiele, Schach und andere sind an sich gute und erlaubte Erholungen. Man muss sich nur vor Übertreibungen hüten, sowohl in der Zeit, die man ihnen widmet, als auch im festgesetzten Preis. Zu viel Zeit dafür verwenden ist keine Erholung mehr, sondern eine Anstrengung. Man entspannt Geist und Körper nicht, sondern ermüdet sie. Wenn man 5 oder 6 Stunden Schach gespielt hat, ist man geistig ermattet und müde. Zu lange dauernde Ballspiele erholen den Körper nicht, sondern ermatten ihn. Ist der Gewinn, um den man spielt, zu hoch, dann werden die Leidenschaften der Spieler entfesselt. Außerdem ist es ungerecht, so hohe Preise auf diese unwichtigen und unnutzlosen Geschicklichkeiten und Anstrengungen zu setzen, wie sie diese Spiele erfordern. Vor allem hüte dich, dein Herz an diese Dinge zu hängen. So berechtige auch eine Erholung ist, so ungeziemend ist es, sein Herz und seine Liebe daran zu hängen. Gewiss darf der Spieler Freude am Spiel haben, sonst wäre es keine Erholung. Ich wiederhole aber, man soll nicht sein Herz daran hängen, denn es geht nicht an, mit Leidenschaft danach zu verlangen, um sich dabei aufzuhalten. 32. Kapitel, verbotene Spiele. Würfel- und Kartenspiele oder ähnliche, bei denen der Gewinn in erster Linie vom Zufall abhängt, sind nicht nur gefährliche Unterhaltungen wie etwa das Tanzen, sondern einfach von Natur aus schlecht und tadelnswert. Deshalb sind sie auch durch bürgerliche und kirchliche Gesetze verboten. Was aber ist denn schlecht an ihnen? Nicht Vernunftgründe entscheiden hier über den Gewinn, sondern der Zufall, der wieder alle Vernunft sehr oft denjenigen begünstigt, der es weder durch seine Leistung noch durch seine Geschicklichkeit verdient. Das aber ist vernunftwidrig. Du sagst, wir haben es ja ausgemacht. Nun, damit ist nur bewiesen, dass der Gewinn kein Unrecht gegen die anderen begeht, nicht aber, dass die Abmachung und das Spiel selbst vernünftig sind. Denn der Gewinn, der eine Leistung gelten soll, wird dem Zufall überlassen, der keinen Preis verdient, weil er nicht von uns abhängt. Weiterhin sollen Spiele eine Erholung sein. Das ist doch ihr Sinn. Solche Spiele aber sind es keineswegs. Sie sind eine anstrengende Beschäftigung. Ist es etwa nicht ermüdend, den Geist durch ständige Aufmerksamkeit angespannt zu halten, aufgewühlt von Unruhe, Furcht und Aufregung? Gibt es eine Aufmerksamkeit, die ernster, düsterer und anstrengender ist als die der Spieler? Während des Spielers darf keiner sprechen, lachen oder husten, sonst fahren die Spieler gleich ärgerlich auf. Dann gibt es bei diesem Spiel keine Freude außer der am Gewinn. Ist das nicht eine schlechte Freude, die man nur haben kann auf Kosten und zum Ärger der Mitspieler? Gewiss ein unbilliges Vergnügen. Aus diesen drei Gründen sind solche Spiele verboten. Der große heilige König Ludwig erfuhr, dass sein Bruder, der Graf von Anjou, mit Gautier von Nemour am Spieltisch saß, da stand er trotz seiner Krankheit auf, ging schwankend Schrittes in ihr Zimmer und ergriff den Tisch, die Würfel und einen Teil des Geldes und warf in flammendem Zorn alles zum Fenster hinaus ins Meer. Die keusche und fromme Sarah betete zu Gott und beteuerte ihre Reinheit mit den Worten: Du weißt, o Herr, dass ich niemals mit Spielen Umgang hatte. Tobias 3, 16. Kapitel 33. Bälle und andere erlaubte, aber gefährliche Unterhaltungen. Tanzunterhaltungen und Bälle sind an sich weder gut noch schlecht, aber die Art und Weise, in der sie gewöhnlich abgehalten werden, lässt sie zum Schlechten hineingehen. Und gefährlich werden. Sie werden nachts abgehalten und im Schutz der Dunkelheit kann sich leicht Lichtscheues und Lasterhaftes unbemerkt einschleichen, zumal diese Vergnügungen an sich schon für Schlechtes sehr empfänglich sind. Ferner muss man dafür einen großen Teil der Nacht durchwachen. Natürlich ist dann der Morgen verloren und damit auch die Möglichkeit der heiligen Messe, Kommunion und Betrachtung. Es ist immer unvernünftig, die Nacht zum Tag zu machen, das Licht mit der Finsternis zu vertauschen, die guten Werke für Verrücktheiten zu opfern. Zum Ball bringt jeder ein gerütteltes Maß an Eitelkeit mit. Aus ihr entspringen oft sündhafte Empfindungen, gefährliche und tadelnswerte Liebschaften, die durch das Tanzen sehr gefördert werden. Ich sage dir von den Tänzen, was die Ärzte von den Steinpilzen und vom Champignon sagen. Die besten taugen nicht viel. Musst du aber trotzdem Pilze essen, dann achte darauf, dass sie gut zubereitet sind. Und wenn du aus einem tiefstigen Grund auf einen Ball gehen musst, dann sieh zu, dass du dafür in der richtigen Verfassung bist, dass du Bescheidenheit, Anstand und eine gute Absicht mitbringst. Die Ärzte raten außerdem, Pilze nur selten und in geringen Mengen zu essen, denn trotz guter Zubereitung wirken sie bei reichlichem Genuss wie Gift. Ebenso sollst du nicht viel und nicht oft tanzen, sonst läufst du Gefahr, daran Gefallen zu finden. Da der Champignon sehr porös ist, soll er nach Plinus leicht alles Giftige aus seiner Umgebung in sich aufnehmen, so auch das Gift der Schlange, wenn sie in seiner Nähe kommen. Auch Bälle, Tanz und andere mächtige nächtliche Vergnügungen ziehen Laster und Zünder auf, die auf ihrem Boden gut gedeihen. Streitigkeiten und Missgunst, Spott, verrückte Liebschaften und anderes. Wie sich in der Bewegung des Tanzes die Poren der Haut öffnen, so weiten sich auch die Poren des Herzens. Und wenn dann irgendeine Schlange Schmeicheleien, Liebeserklärungen oder Zärtlichkeiten ins Ohr flüstert oder eine Natter anzüglich Blicke wirft, dann lässt sich ein solches Herz leicht fangen und vergiften. Diese ungeziemenden Unterhaltungen sind zumeist gefährlich. Sie zersetzen den Geist der Frömmigkeit, schwächen die Kräfte des Herzens, lassen die Liebe erkalten und wecken in der Seele tausend schlechte Empfindungen. Deshalb darf man davon nur mit großer Vorsicht Gebrauch machen. Es heißt, nach dem Genuss von Pilzen soll man guten Wein trinken, und ich sage dir, du sollst nach dem Tanzen heilige und gute Gedanken fassen, die den schlechten Eindrücken der eitlen Vergnügungen entgegenwirken. Bedenke also Folgendes. Erstens, während du auf dem Ball warst, brannten viele Seelen im Feuer der Hölle für die Sünde, die sie während oder infolge des Tanzes begangen haben. Zweitens, zur selben Zeit knieten viele Ordensleute und fromme Menschen vor Gott, sangen sein Lob und betrachteten seine Schönheit. Wie viel besser war doch ihre Zeit genützt als die deine. Drittens, während du tanztest, sind viele Menschen in bitterer Todesangst gestorben. Tausende und Abertausende mussten auf ihrem Krankenlager, in Spitälen oder auf der Straße schwere Leiden erdulden. Gicht, hohes Fieber und andere Krankheiten. Sie konnten keine Ruhe finden. Hast du kein Mitleid mit ihnen? Wirst nicht auch du einmal klagen wie sie, während andere tanzen, wie du jetzt getan? Viertens, der Heiland, unsere liebe Frau, die Engel und Heiligen sahen dich auf dem Ball. Wie tatest du ihnen leid, da sie dein Herz mit einer solchen Alberheit beschäftigt, an so törichtes Tun hingegeben sahen? Fünftens, während du dort weiltest, entfloh die Zeit, der Tod rückte immer näher. Siehst du, wie er sich über dich lustig macht und dich zu seinem Tanz auffordert, zu dem als Geigen die Klagen deiner Angehörigen aufspielen werden, bei dem der einzige Schritt, der vom Leben zum Tod sein wird. Dieser Tod ist der wahre Zeitvertreib der Sterblichkeit, denn durch ihn werden sie in einem Augenblick aus der Zeit in die Ewigkeit der Seligkeit oder der Qualen getrieben. Diese Erwägungen schreibe ich dir auf. Gott wird dir noch andere zum gleichen Gegenstand eingeben, wenn du gottesfürchtig bist. 34. Kapitel. Wann darf man spielen oder tanzen? Man darf spielen und tanzen zur Erholung, nicht aber aus Leidenschaft. Nur kurze Zeit, nicht aber bis zur Ermattung und Erschöpfung. Selten denn die Gewohnheit macht auch das Erholung der Beschäftigung. Bei welcher Gelegenheit darf man spielen und tanzen? Ein vernünftiger Anlass zu Tanz und erlaubtem Spiel ergibt sich häufiger als zu verbotenen Glücksspiel, das außerdem viel verwerflicher und gefährlicher ist. Mit einem Wort, spiele und tanze, wie ich oben angeführt habe, mit Klugheit und Takt des Anraten, um einer der anständigen Gesellschaft einen Gefallen zu erweisen und ihrem Wunsch zu entsprechen. Denn die Nachgiebigkeit, ein Kind der Liebe, macht gut, was an sich gleichgültig und erlaubt, was gefährlich ist. Sie kann sogar manchen Handlungen das Schlechte nehmen, wenn sie nur in bestimmter Hinsicht schlecht sind. So könnten Glücksspiele angebracht sein, die sonst zu verurteilen wären, wenn gerechtfertigte Nachgiebigkeit uns dazu veranlasst. Es war mir eine Freude im Leben des heiligen Karl Borromäus zu lesen, dass er sich den Gewohnheiten der Schweizer in Dingen anpasste, in denen er sonst sehr streng war. Der heilige Ignatius von Loyola nahm ebenfalls eine Einladung zum Spielen an. Die heilige Elisabeth von Thüringen spielte und tanzte in fröhlicher Gesellschaft ohne Schaden für ihre Frömmigkeit, die in ihrer Seele so kräftig verwurzelt war, dass sie ebenso hoch über allem Prunk und alle Eitelkeit erhaben war, denen das Hofleben sie aussetzte, wie die Felsen am See von Riet sich über die Wellen erheben, die sie umbrannten. Große Feuerflammen im Winde auf, kleine löscht der Wind aus, wenn man sie nicht schützt. 35. Kapitel. Treu sein im Großen und im Kleinen. Im Hohen Lied 4,9 sagt der Bräutigam schon einen Blick, ein Haar der Braut habe sein Herz entzückt. Am menschlichen Körper gibt es nichts Edleres als das Auge und nichts Geringeres als das Haar. Der göttliche Bräutigam will also sagen, dass ihm nicht nur die großen Werke der Frömmigkeit wohlgefällig sind, sondern auch die kleinen und unscheinbaren. Wer ihm nach seinem Wohlgefallen dienen will, muss den kleinen und weniger geachteten Dingen ebenso viel Sorgfalt widmen wie den Großen und Erhabenen. Denn mit dem einen wie mit dem anderen können wir seine Liebe gewinnen. Sei also bereit, große Leiden, ja selbst den Martertod für den Herrn auf dich zu nehmen. Sei entschlossen, ihm das Kostbarste zu opfern, wenn er es verlangen sollte. Vater, Mutter, Bruder, Gatten oder Gattin und Kinder, deine Augen, sogar und dein Leben, dies alles hinzugeben, soll dein Herz bereit sein. Da dir aber die göttliche Vorsehung nicht so schmerzlich und große Prüfungen schickt, dass sie nicht die Augen von dir fordert, so gib ihr wenigstens deine Haare. Das heißt, ertrage gelassen die kleinen Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten, die kleinen alltäglichen Opfer. Mit jedem dieser kleinen Geschenke kannst du seine Liebe gewinnen, wenn du in sie viel Liebe und Hingabe hineinlegst. Diese tägliche kleinen Liebesdienste, das Kopfweh und die Zahnschmerzen, das Geschwür und die üble Laune des Mannes oder der Frau, ein zerbrochenes Glas, ein geringschätziges oder unwilliges Wort, der Verlust eines Ringes oder Taschentuchs, die kleine Unbequemlichkeit, früh schlafen zu gehen, um früh zu Gebet und Kommunion aufzustehen, die Scheu, gewisse Übungen der Frömmigkeit öffentlich zu verrichten, kurz alle diese kleinen Leiden in Liebe angenommen und ertragen, erfreuen die göttliche Güte überaus, die für ein einziges Glas Wasser das Meer der Seligkeit den Gläubigen versprochen hat. Vergleich Matthäus 10, 24. Da sich solche Gelegenheiten sehr oft bieten, können wir durch sie große geistliche Reichtümer anhäufen, wenn wir sie gut benützen. Als ich im Leben der heiligen Katharina von Siena so viel von Ekstasen und Entrückungen des Geistes, von weisen Reden und sogar von Predigten hörte, die sie hielt, da zweifelte ich nicht daran, dass sie mit dem Auge ihrer Beschauung das Herz des himmlischen Bräutigams entzückte. Aber es hat mich nicht weniger erfreut, sie in der Küche ihres Vaterhauses demütig das Feuer im Herd anmachen, Fleisch zuzubereiten, Brot abbacken und die unbedeutendste Hausarbeiten mit einem Herzen voll Liebe gegen Gott verrichten zu sehen. Und ich schätze die kleinen und schlichten Gedanken, die sie bei diesen niedrigen und gewöhnlichen Arbeiten hegte, nicht minder hoch als die Ekstasen und Verzückungen, mit denen sie oft begnadet war, vielleicht nur als Belohnung für diese Demut und Bescheidenheit. Ihre Gedanken aber waren die, sie stellte sich vor, dass sie das Mahl, wie die heilige Martha für den Heiland bereitet statt für ihren Vater. Sie sah in ihrer Mutter unsere liebe Frau, in ihren Brüdern die Apostel. So ermunterte sie sich, im Geist dem ganzen himmlischen Hof zu dienen und verrichtete diese gewöhnliche Arbeiten mit so großer Liebe, weil sie in ihnen den Willen Gottes erkannte. Ich habe dieses Beispiel angeführt, um dir zu zeigen, wie wichtig es ist, alle Handlungen, so unscheinbar sie auch sein mögen, dem Dienst der göttlichen Majestät zu weihen. Dafür empfehle ich dir eindringlich die von Salomo so gepriesene starke Frau als Vorbild. Wie er sagt, legt sie Hand an Großes, Erhabenes und Wichtiges, ohne darüber das Spinnen zu unterlassen. Sie hat die Hand an Großes gelegt, ihre Finger fassen die Spindel. Sprichwort 31 Münze. Lege die Hand an Großes. Übe dich im innerlichen Gebet, in der Betrachtung und Empfang die Sakramente, flöße andere die Liebe zu Gott ein, senke in ihre Herzen gute Regungen, wirke Großes und Wichtiges, je nach deinem Beruf, darüber aber vergiss nicht deinen Spinnrocken und deine Spindel, die wie Blumen am Fuß des Kreuzes wachsen. Armendienst, Krankenbesuche, gewissenhafte Sorge für die eigene Familie mit allem, was dazugehört, fleißige Arbeit, die dich nie müßig sein lässt, in all diese Pflicht ähnliche Gedanken ein, wie ich sie von der heiligen Katharina erzählte. Die großen Gelegenheiten, Gott zu dienen, sind selten, kleine gibt es immer. Wer aber im Kleinen treu ist, sagt der Heiland, den wird man über den Großen gesetzt. Matthäus 25,21. Verrichte also alles im Namen Gottes. Kolosser 3,17. Und es wird gut getan sein, ob du isst oder trinkst. Korinther 10,31. Dich erholst oder am Herz stehst. Wenn du deine Arbeit gut verrichtest, wirst du großen Nutzen von Gott haben, wenn du alles tust, weil Gott es von dir verlangt. 36. Kapitel. Gerecht und vernünftig sein. Wir sind Menschen nur durch die Vernunft und doch gibt es selten wirklich vernünftige Menschen, weil die Eigenliebe gewöhnlich unsere Vernunft trübt und uns in tausendlei kleine, aber gefährliche Ungerechtigkeiten und Schlechtigkeiten hineintreibt, die wie die kleine Füchse des Hohen Liedes den Weinberg verwüsteten. Weil sie so klein sind, achtet man ihr nicht, wegen ihrer großen Zahl aber richten sie viel Schaden an. Ist das etwa nicht schlecht und unvernünftig, was ich dir nun sagen werde? Den Nächsten klagen wir wegen des kleinsten Vergehens an, uns selbst aber entschuldigen wir auch bei schweren Verfehlungen. Wir wollen recht teuer verkaufen und billig einkaufen, für die anderen soll die strenge Gerechtigkeit gelten, für uns aber Barmherzigkeit und Nachsicht. Unsere Worte soll man stets gut aufnehmen. Wir dagegen sind empfindlich gegen das kleinste Wort der anderen und regen uns darüber auf. Wir möchten, dass andere uns ihr Eigentum gegen Bezahlung überlassen. Haben sie nicht mehr Recht, ihr Eigentum zu behalten und wir unser Geld? Wir sind ihnen der Gram, dass sie sich nicht unseren Wünschen fügen. Haben sie nicht mehr Recht, über uns ungehalten zu sein, dass wir sie belästigen? Neigen wir sehr zu einer Übung, dann achten wir alles andere für gering und kritisieren alles, was nicht nach unserem Geschmack ist. Können wir einen unserer Untergebenen nicht leiden oder haben wir irgendetwas gegen ihn, dann kann er uns nichts recht machen. Und wir finden alles schlecht, was er tut. Wir finden keinen Ende, ihn zu tadeln und nörgeln immer an ihm herum. Haben wir aber an einem sinnlichen Gefallen, dann mag er tun, was immer. Wir wissen es stets zu entschuldigen. Es gibt Eltern, die durchaus tugendhafte Kinder nur deshalb nicht ausstehen können, weil sie einen körperlichen Fehler haben. Dagegen sind manchmal Ungezogene die Lieblinge der Eltern, nur wegen ihrer körperlichen Reize. Wir ziehen immer die Reichen den Armen vor, obwohl sie weder besser noch tugendhafter sind. Ja, wir bevorzugen jene, die besser gekleidet sind. Wir fordern schroff unsere Rechte, erwarten aber, dass die anderen höflich vorgehen, wenn sie zu ihrem Recht kommen wollen. Wir sind kleinlich auf unserem Rang bedacht, wollen aber, dass die anderen demütig und herablassend seien. Wir klagen gleich über den Nächsten, wollen aber nicht, dass man sich über uns beklage. Was wir für andere tun, scheint uns immer zu viel. Was andere für uns tun, zählt in unseren Augen nicht. Mit einem Wort, wir gleichen den Wachteln von Paphlagonien, die zwei Herzen haben. Wir haben ein mildes, nachsichtiges und höfliches Herz für uns, segnen die anderen, aber ein hartes, strenges unser Unerbittliches. Wir haben zweierlei Gewicht, eines, um unsere eigenen Interessen möglichst vorteilhaft und ein zweites, um jenes der Nächsten möglichst unvorteilhaft zu bestimmen. Trügerische Lippen reden mit Herz und Herz, sagt die Heilige Schrift, Psalm 12,3. Das heißt, sie haben zwei Herzen, zweierlei Gewicht, haben ein schweres beim Kauf, ein leichtes beim Verkaufen, ist vor Gott ein Gräuel. Sei also gleichmäßig, gerecht in all deinem Tun, versetze dich immer in die Lage deines Mitmenschen und ihn an deine Stelle, dann wirst du richtig urteilen. Wenn du kaufst, stelle dir vor, du seist der Verkäufer, wenn du verkaufst, so seist du der Käufer, dann wirst du immer gerecht kaufen und verkaufen. Ungerechtigkeit dieser Art sind klein, sie verpflichten uns nicht zur Rückgabe, denn wir bestehen ja nur auf strenge Gerechtigkeit, soweit es für uns günstig ist. Wir sind aber doch verpflichtet, uns zu bessern, denn das sind große Fehler gegen die Vernunft und die Liebe. Schließlich täuscht man sich dabei selbst, denn man verliert nichts, wenn man hochherzig, freundlich und zuvorkommend ist. Prüfe darum oft dein Herz, ob es gegen den Nächsten so gesinnt ist, wie du es von ihm erwartest. Wenn du an seiner Stelle wärst, dann handelst du gewiss vernünftig. Trajan wurde einmal von seinem Vertrauten getadelt, dass er als Kaiser nach ihrer Meinung mit jedem Mann zu vertraulich sei. Soll ich nicht als Kaiser gegen meine Untergebenen so sein? Antwortete er, wie ich ihn mir wünschte, wenn ich selbst Untergebener wäre. Das war zum Buch Philothea, Franz von Sales, vom Franz Sales Verlag, Eichstätt und Wien. Der dritte Teil, das Kapitel 31 bis 36.